Willkommen zur zweiten Folge des DTS Podcasts. Mein Name ist Thomas Lampoldshammer und ich bin der Koordinator des DTS Projekts. DTS steht für Data Driven Tourism for Sustainability. Und DTS ist ein Forschungsprojekt, gefördert im Forschungsprogramm IKT der Zukunft, der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG, sowie durch das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. In der heutigen Folge wollen wir uns über die Thematik Mobilität und nachhaltige Tourismusentwicklung unterhalten. Und dazu habe ich mir wieder zwei Expertinnen ins Studio geholt. Stefanie Wallinger. Hallo Stefanie.
Hallo.
Und Lukas Gruntner. Hallo Lukas.
Hallo.
Danke, dass ihr heute mit dabei seid. Freut mich sehr. Bevor wir inhaltlich loslegen, vielleicht möchtet ihr euch kurz vorstellen. Steffi, möchtest du anfangen?
Mein Name ist Stefanie Wallinger. Ich bin Tourismusforscherin an der FH Salzburg am Studiengang Innovation Management im Tourismus am Department Business and Tourism.
Vielen lieben Dank. Und Lukas?
Mein Name ist Lukas Gruntner, bin Kollege von der Stefanie in der gleichen Abteilung, gleicher Studiengang. Und die Projekte, wo ich involviert bin, die befinden sich alle so am Schnittpunkt zwischen Design, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Tourismus, also wie das TTS-Projekt.
Vielen lieben Dank. Dann wollen wir auch gleich schon in die Thematik einsteigen. Wir haben ja gesagt, im heutigen Bereich geht es um Tourismus, auch regionale Entwicklung. Stefanie, warum ist denn nachhaltige Tourismusentwicklung so wichtig und warum ist es notwendig, dass wir darüber sprechen?
Also das Thema nachhaltige Tourismusentwicklung, das ist ein Thema, das bereits seit den 90ern diskutiert wird. Also es ist keine neue Entwicklung in dem Sinn, obwohl es in den letzten Jahren sicher an Brisanz zugenommen hat. Also es hat, es gewinnt stetig an Bedeutung, aber es gibt ein facettenreiches Konzept zu nachhaltiger Tourismusentwicklung, das von der Welttourismusorganisation entwickelt wurde. Und das Wichtige, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, ist, dass man immer drei Faktoren in Betracht zieht. Das ist die ökologische Ebene, die soziokulturelle Ebene sowie die ökonomische Ebene. Also alle drei Säulen der Nachhaltigkeit sind gleich relevant. Ökologisch, damit meint man die optimale Nutzung von natürlichen Ressourcen sowie den Erhalt der Biodiversität und damit zum Beispiel das Tourismussystem keine unnötigen Eingriffe in die Natur mit sich bringt und dass man auch einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leistet. Die soziokulturelle Perspektive, die meint, dass man beispielsweise die Authentizität des Gastlandes erhält, die Bevölkerung das kulturelle Erbe erhält, Traditionen schätzt und einen Beitrag zum interkulturellen Verständnis und auch der Toleranz fördert. Also es meint eine authentische Auseinandersetzung des Gastes mit dem Gastland und der einheimischen Bevölkerung und wichtig ist dabei auch, dass es ein Miteinander in der gesamten Destination oder Tourismusregion gibt. Und der letzte Faktor ist der ökonomische, der meint die Wertschöpfung innerhalb einer Destination und dass der langfristige Wirtschaftsbetrieb sichergestellt wird. Man meint damit auch, dass stabile Beschäftigungsverhältnisse aufrechterhalten werden und eine gewisse Armutsbekämpfung stattfindet. Hier merkt man schon, dass Anbieter- und Nachfrageseite gleichwertig relevant sind, weil gerade im Tourismus es immer ein Zusammenspiel zwischen Gastland und dem Touristen selbst gibt. Also sind in diesem Sinne alle drei Seiten gleichzeitig gefragt, sowohl die touristischen Stakeholder in einer Destination, das sind konkret die Hoteliers, die Gastronomen, die verschiedenen Tourismusorganisationen, aber auch sonstige Serviceanbieter, die es im Online-, aber auch im Offline-Bereich gibt, Reiseveranstalter, Attraktionen, wie beispielsweise Museen, aber auch Transportunternehmen. Also alle diese Personen, handelnden Personen im Tourismus, sollen informiert sein über nachhaltigen Tourismus, sollen dementsprechend handeln und das eben auch langfristig sicherstellen. Und gleichzeitig braucht es auch politische Entscheidungsträgerinnen, die hinter diesem Ansatz stehen, die gewisse Dinge steuern und Möglichkeiten der Partizipation setzen und aber auch ein gewisses Kontrollorgan sind und Präventiv- und Korrekturmaßnahmen zum nachhaltigen Handeln in der Region setzen. Den politischen Entscheidungsträgerinnen, die haben da auch einen gewissen Bildungsauftrag, dass in einer Region, in einer Destination, aber auch auf Landesebene einfach informiert wird über nachhaltiges Wirtschaften. Und gleichzeitig sind auch die Touristinnen dazu angehalten oder sollen dazu angeleitet werden, dass sie ein Bewusstsein für nachhaltiges Reisen und verantwortungsvolles Reisen erhalten und so gewährleisten, dass kein großer Eingriff in die Kultur oder in die Natur des bereisten Landes stattfindet. Wichtig ist auch, dass einfach wertvolle und sinnstiftende Erlebnisse angeboten werden, die die Authentizität des Gastlandes widerspiegeln. Also so gesehen braucht es wirklich ein Umdenken auf allen drei Ebenen, was die politischen Richtlinien betrifft, aber auch die Geschäftspraktiken in der Region sowie das Verbraucherverhalten.
Das ist sehr spannend, also quasi gemeinsam sind wir stärker, wenn ich das so auch zusammenfassen darf. Jetzt hast du eingangs gesagt, dieses Thema ist eigentlich kein neues. Warum ist es denn aktuell von so großer Relevanz, beziehungsweise warum ist es aktuell so auch medial vertreten?
Ich glaube, die letzten Jahre haben gezeigt, wie anfällig und verletzlich auch der Tourismus insgesamt ist. Wenn wir zurückdenken an die Covid-Jahre, die jetzt zum Abklingen sind und wir jetzt noch gewisse Nachwehen spüren. Also diese Covid-Jahre haben einfach gezeigt, wie schnell das System Tourismus zum Stehen kommt. Und gerade deshalb ist es wichtig, für die Zukunft nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln, die gewisse Entwicklungen abfedern. Zudem kommen die spürbaren Auswirkungen der Klimakrise, die wir beispielsweise jetzt in Österreich mit den extrem schneearmen Winter hautnah spüren. Auch wenn man an andere Regionen denkt, dann haben die mit extremen Wetterbedingungen wie beispielsweise Überflutungen, Dürre oder auch Waldbrand zu kämpfen. Also man sieht, dass das Tourismussystem der Klimakrise quasi ausgesetzt ist, beziehungsweise darauf reagieren kann, aber natürlich auch in der Vergangenheit erheblich zu der Klimakrise beigetragen hat und auch weiter beiträgt. Also langfristig gilt es einfach, eine Neuausrichtung des gesamten Systems anzustreben und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Wie schon vorher erwähnt, sind da alle drei Seiten gleichzeitig gefragt, sprich die Touristen, alle touristischen Stakeholderinnen sowie auch die politischen Entscheidungsträger. Also es gilt, CO2 in Zukunft zu reduzieren, die Flächenversiegelung zu stoppen und das gesamte Tourismussystem weiterzuentwickeln und um einerseits eben den Ursachen der Klimakrise entgegenzuwirken, aber sie auch zu adaptieren und mit den derzeitigen Folgen einfach besser umgehen zu können. Weitere Folgen des Tourismus sind auch beispielsweise Abfalllärm, der Verlust von lokaler Identität und das gilt es in Zukunft zu vermeiden, beziehungsweise hier Strategien zu entwickeln, wie man gemeinsam dem entgegentreten kann und das auch langfristig sicherstellen kann.
Die Punkte, die du jetzt erwähnt hast, wie zum Beispiel die Klimakrise, die Veränderungen des Klimas und somit Einfluss auf Angebote, du hast den Skitourismus zum Beispiel in Österreich angesprochen, das ist ja kein regionales, lokales Phänomen, sondern ein globales Phänomen. Wie schaut es denn da eigentlich aus hinsichtlich globaler Ziele, Strategien und Richtlinien, wenn man jetzt den Tourismus international betrachtet?
Ganz prinzipiell ist Nachhaltigkeit als Leitgedanke mittlerweile in sämtlichen Tourismusstrategien verankert, sowohl global auf Länderebene, aber auch in allen regionalen Tourismusstrategien. Also man kommt um das Thema Nachhaltigkeit nicht herum und es ist auch wichtig und richtig so. Wenn man jetzt auf einer globalen Ebene betrachtet, spielen die Vereinten Nationen eine ganz entscheidende Rolle, die das Thema vorantreiben und auch eben verankern in gewissen Strategien. Beispielsweise wurde 2017 von den Vereinten Nationen das internationale Jahr für nachhaltigen Tourismus und Entwicklung ausgerufen, um eben die Rolle des Tourismus im Sinne der Nachhaltigkeit zu stärken und als treibende Kraft für Wirtschaftswachstum auch zu betonen und die integrative Entwicklung und ökologische Nachhaltigkeit vermehrt in den Mittelpunkt zu rücken. Dieses Jahr ist auch hat auch irgendwo dazu gedient, die 2015 in der Agenda 2030 festgelegten Sustainable Development Goals, also man spricht von den SDGs, das sind insgesamt 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung, die wurden festgelegt und sollten natürlich auch vom Tourismus als Leitziele immer im Blickwinkel sollten als Leitziele verankert sein. Und der Tourismus soll direkt und indirekt einen Beitrag zu allen diesen Zielen leisten. Besonders erwähnenswert sind dabei das Ziel für menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, aber auch für verantwortungsvolle Produktion und Konsum, wo man jetzt hier wieder die Touristensicht auch wirklich, die Touristenperspektive betont. Aber entscheidend auch in anderen Regionen ist zum Beispiel das Leben unter Wasser und welchen Einfluss der Tourismus auch auf die Meere mit sich bringt.
Wenn wir vielleicht noch wieder eine Ebene nach unten gehen, wie schaut es denn aktuell aus mit der Verankerung der Nachhaltigkeitsziele in der EU und damit natürlich auch für Österreich, weil wir liegen ja sozusagen im Herzen der EU. Kannst du uns da vielleicht ein paar Details nennen?
Die Europäische Kommission hat im Jahr 2022, also letztes Jahr, einen neuen Transition Pathway für Tourism formuliert, wo auch in mehreren Zielen Nachhaltigkeit als Strategie für die touristische Entwicklung festgelegt wurde. Beispielsweise wird darin die Zirkularität von touristischen Dienstleistungen im Sinne der Kreislaufwirtschaft gefordert. Beispielsweise Ziele sind hier die Abfallvermeidung oder die verwertete Verwendung von lokalen und regionalen Produkten. Insgesamt soll die Tourismuswirtschaft grüner werden. Sie soll Anreize zu umweltfreundlichen Praktiken und Programmen setzen, Unterstützung hier leisten. Oder es ist beispielsweise auch erstrebenswert für Beherbergungsbetriebe, gewisse Umweltabzeichen. Es gibt also ein EU-Umweltabzeichen, aber auch weitere Eco-Labels, dass diese angestrebt werden und somit ein grüneres Wirtschaften möglich ist. Nachhaltige Mobilität ist ein weiteres Thema, das in diesem Transition Pathway verankert ist. Hier gilt es, die Attraktivität von öffentlichen Verkehrsmitteln zu steigern, aber auch wiederum, wenn man es aus der Besucherinnenperspektive betrachtet, auch diese sollte in die nachhaltige Mobilitätsplanung von Städten und auch ländlichen Destinationen mit einbezogen werden, damit es wirklich ein Miteinander wird und sich die Touristen auch mit der lokalen Bevölkerung sich in diesen Punkten annähert und Dinge gemeinsam entwickelt werden.
Vielen Dank. Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Lukas, wie schaut es denn aus, wenn wir jetzt nachhaltige Mobilität, was die Steffi gerade erwähnt hat, mit Regionalentwicklung zusammenbringen? Wie geht es zusammen und worum geht es da in diesem Themenkomplex?
Genau, also ich glaube, wenn es um nachhaltige Mobilität und so geht, hat die Steffi eben gerade schon sehr wichtige Punkte erwähnt, zum Beispiel die Reduktion von CO2. Wir wissen ja alle, was die Mobilität im Alltag für eine Auswirkungen auf unsere Umwelt hat. Und da ist, glaube ich, allen bekannt, dass es ein sehr wichtiger Punkt ist, da einen positiven Beitrag zu leisten. Auf der anderen Seite ist eben auch wichtig, bestehende Systeme oder bestehenden Verkehr, Mobilität zu optimieren bzw. effizienter zu gestalten. Und da gibt es dann eben auch je nach geografischer Lage verschiedene Problemstellungen. Also wenn man jetzt urbanes Gebiet mit ländlichem Gebiet vergleicht, dann sind ja oft die Problemstellungen sehr verschieden. Also im urbanen Gebiet wäre zum Beispiel eine Optimierung vielleicht die Reduktion von Staus oder ja, Stauzonen. Im ländlichen Gebiet wäre es dann vielleicht die Erweiterung des bestehenden Angebots, dass man die Taktung verbessert, die Frequenzen verbessert, dass man verschiedene Transportmöglichkeiten wie Bus und Bahn besser aufeinander abstimmt. Und im Endeffekt wäre das dann auch ein wichtiger Schritt für das Wohlbefinden aller Menschen, also auf der einen Seite für Besucher oder Touristen einer Region und auf der anderen Seite eben auch für die Bevölkerung, die Personen, die in der Region leben oder auch Personen, die was zwischen Regionen hin und her pendeln.
Wenn ich das dann richtig zusammenfassen darf, im Prinzip auf der einen Seite die nachhaltige und sanfte Entwicklung der Region und gleichzeitig auch die Steigerung des Angebots für Touristen und Touristinnen, wenn sie diese Region besuchen. Jetzt sind ja diese Bereiche, die du erwähnt hast, klassische Telematik-Themen wie Verkehrsoptimierung, aber eben auch CO2-Reduktion und Ähnliches, ja durchaus jetzt nicht unkomplex. Wie kann man denn dieser Problematik der Komplexität entgegenwirken, beziehungsweise welche Ansätze gibt es denn, um jetzt dort neue Lösungen zu finden?
Hier würde ich gerne auch noch auf ein ehemaliges Projekt referenzieren. Also das war ein FFG-Projekt mit dem Namen Digital Innovation Hub West. Und in dem Projekt haben wir verschiedene Datenquellen zusammengeführt. Darauf, glaube ich, würde ich dann ein bisschen später nochmal drauf eingehen. Oder eben wie bei uns im DTS-Projekt, wo wir versuchen, mit datenbasierten Modellen oder Simulationen eben den Schritten entgegenzuwirken. Also ich glaube, es ist so eine Frage, wo es verschiedene Wege zur Problemlösung gibt und nicht die eine Lösung für das eine Problem.
Weil du Simulationen und Modelle angesprochen hast, das kennt man ja aus anderen Bereichen auch. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kennen sicher Wettermodelle, wäre ein Beispiel. Und sowas Ähnliches kann man natürlich auch auf andere Bereiche überlegen oder umlegen. Aber wie ist denn das? Ist das jetzt für die Regionen so einfach? Ich nehme ein Modell, simuliere und dann bin ich am Ziel?
Das wäre natürlich der Idealfall, wenn das möglich wäre. Aber ich glaube, ja, je nachdem, wo sich die Region befindet, hat jedes konkrete Region spezifische Probleme und auch was die Datenlage betrifft. Also oft sind ja Daten vielleicht nicht zugänglich oder sind die Regionen nicht die Besitzer der Daten oder es gibt für gewisse Problemstellungen einfach noch keine Daten, weil sie noch nicht erhoben worden sind. Beziehungsweise auf der anderen Seite ist oft die Situation, dass Regionen bereits im Besitz von Daten sind, aber dass eben die in verschiedenen Datensilos mehr oder weniger abgespeichert sind und viel besser genutzt werden könnten, wenn sie effizient vernetzt werden würden.
Muss natürlich meine Folgefrage kommen, ganz klar mit dieser wunderschönen Vorlage. Was mache ich denn jetzt als Region, als Gemeinde, Stadt, wenn ich keine Daten habe oder gewisse Daten fehlen oder ich eigentlich auch vielleicht die Daten besitze, aber ich habe keine Erfahrung, wie ich sie effizient effektiv einsetzen kann?
Ja, natürlich gibt es die Möglichkeit, Daten von Datenanbietern zuzukaufen. Das ist natürlich dann immer mit Kosten verbunden, beziehungsweise gibt es auch gewisse Limitationen, dass man zum Beispiel Daten für einen gewissen Zeitraum nur zukauft. Wenn man dann im nächsten Schritt merkt, okay, man bräuchte eigentlich mehr Daten, müsste man dann wieder mehr Daten zukaufen, beziehungsweise vielleicht stellt sich dann auch heraus, dass man noch zusätzliche andere Datenquellen benötigen würde. Und dann ist es eigentlich ein sehr fortlaufender Prozess. Und auf der anderen Seite wäre es eben auch möglich, Daten selbst zu erheben. Das war zum Beispiel im Digital Innovation Hub Projekt, was wir gemacht haben. Also dann wir gemeinsam mit Kollegen vom ITS-Department der FH Salzburg, mit Kollegen der FH Kufstein und einer Partnerregion im Salzburger Land versucht, verschiedene Datenquellen auf prototypischer Ebene zusammenzuführen. Und genau, also unsere Kollegen vom ITS-Department waren eben für die Vernetzung der Daten oder Zusammenführung zuständig und die Kollegen aus Kufstein haben dann einen Prototypen entwickelt. Aber grundsätzlich waren es eben drei Schritte. Also im ersten Schritt haben wir ganz klassische Umfragen erstellt für die Bevölkerung und Gästen der Region, dass man eben mehr Informationen sammelt, was das Verhalten der Personen betrifft. Also zum Beispiel, wie bewege ich mich von meinem Wohnort zum Arbeitsplatz oder wie bewegen sich Personen von einem Ausflugsziel zum nächsten? Welche Verkehrsmittel stehen zur Verfügung oder wie weit ist die nächste öffentliche Haltestelle vom Bus und Bahn vom Wohnort entfernt, dass man eben da Informationen sammelt. Im zweiten Schritt wurde dann auch der Zugriff oder Zugang zu Gästekarten der Region gewährt, also ganz anonym natürlich. Und im dritten Schritt haben die Kollegen aus Kufstein ein Kameraerkennungssystem entwickelt, einen Prototypen. Und das System ist eigentlich ein autarkes System mit eigener Energieversorgung und ist mobil einsetzbar. Und es erkennt eben drei verschiedene Objekte. Auf der einen Seite Menschen, im zweiten Schritt Fahrräder und im dritten Schritt Autos. Und es erkennt eben, ob sie sich von links nach rechts oder rechts nach links bewegt. Und durch das System kann man dann eben an Orten Daten sammeln, wo eben noch im Vorhinein keine Daten bestanden sind oder man noch keine Daten gesammelt hatte. Und eben durch die Zusammenführung der Daten ist dann eben möglich, dass man komplett neue Erkenntnisse gewinnt. Und die kann man dann auch nochmal mit anderen Datenquellen wie Wetterdaten zum Beispiel kombinieren, dass man da eben einen schönen Überblick erstellen kann.
Also vielleicht nochmal zusammengefasst für mich. Auf der einen Seite, wir sind unabhängiger, weil wir selber Daten erheben. Wir können sehr spezifische Daten erheben, was du vorher angesprochen hast, also spezifisch auf meine eigene Mobilitätsinfrastruktur. Die Daten gehören mir und gegebenenfalls wahrscheinlich auch günstiger, je nachdem, wie aufwendig natürlich die Datenhebung ist. Auf der anderen Seite gibt es mit Sicherheit eine gewisse Ramp-up-Phase. Also ich muss mich dort erst einmal einarbeiten, bevor ich sozusagen die Früchte meiner Saat ernten kann. Ich werde wahrscheinlich natürlich auch dementsprechend das Personal oder Leute mit Know-how benötigen. In dem Zusammenhang, was du beschrieben hast, habt ihr das Know-how eingebracht. Aber natürlich, wie kann ich das Know-how auch selbst aufbauen? Also das dürfte mit Sicherheit ein großes Thema sein und ist auch ein wichtiger Aspekt, den wir auch im DTS-Projekt mitbehandeln, wie Ausbildungen auch in diesem Bereich dazu beitragen können, um diese Lücke zu schließen. Wenn wir jetzt weitergehen und dieses Datenthema nochmal ein bisschen vertiefen, Stefanie, wie ist es denn, diese nachhaltige und datenbasierte Regionalentwicklung bei uns im DTS-Projekt? Wie schaut das genau aus, auch in Bezug auf unsere Pilotregionen?
Wie der Lukas jetzt schon erwähnt hat, spielen eben die Daten eine ganz wesentliche Rolle. Und Daten im Tourismus sind deshalb so interessant, weil wenn man den Tourismus als ein ganz komplexes System begreift, wo in einer gewissen Umwelt, in einem gewissen System verschiedene Akteure aufeinandertreffen, miteinander interagieren, dann kann man bessere und informiertere Entscheidungen fällen, wenn man das System kennt. Sprich, wenn wir, wie der Lukas erwähnt hat, Mobilitätsdaten haben, Gästekarten, Informationen oder auch die klassischen Tourismuskennzahlen, die historischen Daten, die in einer Region einfach aufliegen. Wenn man diese Daten kennt, dann kann man das System besser verstehen und versteht besser, wie sich gewisse Akteure in diesem System bewegen. Sprich, wenn Touristen sich in einer Stadt aufhalten, dann treffen sie, während ihres ganzen Aufenthalts treffen sie Entscheidungen, die auch das System beeinflussen. Wenn sie eine gewisse Attraktion besuchen, dann verwenden sie gewisse Transportmittel und das wirkt sie wiederum auf andere Touristen, aber auch Einheimische aus, die das gleiche Transportmittel verwenden. Sprich, die Touristen beeinflussen die Umwelt und gleichzeitig beeinflusst aber auch das System die Touristinnen oder die verschiedenen Akteure im System. Wenn kein Bus zur Verfügung steht, der die Touristinnen zu einer gewissen Attraktion bringt, dann werden sie andere Fortbewegungsmittel wählen müssen. Und das wiederum beeinflusst das System. Wenn man jetzt an die Stadt Salzburg denkt, die eine Pilotregion von uns in dem Projekt ist, dann hat die Stadt Salzburg ähnlich wie andere Städte ein großes Problem mit Massentourismus. Man spricht in dem Zusammenhang auch gern von Overtourism. Städte, die ähnliche Probleme haben, sind beispielsweise Venedig, Barcelona, Paris, Amsterdam, Dubrovnik. Wir alle kennen diese Bilder dieser Städte mit überfüllten Gassen, verstopften Straßen und einem Verkehrschaos. In Salzburg ist dieses Phänomen sehr alt und bekannt und für Gäste und Einheimische gleicherweise frustrierend, weil wir da eben zu Stoßzeiten erhöhtes Verkehrsaufkommen haben in den ohnehin beengten Straßen der Stadt. Und wir haben überfüllte Plätze, Gassen, lange Warteschlangen vor Attraktionen. Und die Gäste haben dann eigentlich ein negatives Erlebnis der Stadt, obwohl die Erwartungshaltung eine andere war. Wir sehen da wieder eben, wie das System sowohl die Touristinnen beeinflusst, aber auch alle Akteurinnen in der Stadt vor Ort. Das kann dann zu ganz schlimmen Folgen führen, wie man zum Beispiel in Barcelona 2017 gesehen hat, wo es wirklich Proteste seitens der einheimischen Bevölkerung gab, wo Touristen aufgefordert wurden, die Stadt zu verlassen. Die Proteste sind unter diesem Tourists Go Home Slogan bekannt geworden. Da sieht man ganz klar den vorhin genannten Nachhaltigkeitsaspekt, der soziokulturelle Faktor, dass einfach der Tourismus keinen zu großen Einfluss auf die Destination, auf die Region haben kann, beziehungsweise dass man hier besser zusammenarbeiten sollte. Wenn man jetzt an das, was der Lukas erwähnt hat, an urbane Mobilität denkt, dann gibt es hier einige Dinge, die verbessert werden könnten. Und in unserem Projekt versuchen wir durch diese agentenbasierten Modelle, die wir verwenden, einen genauen Einblick zu bekommen, wie die Mobilität vor Ort funktioniert und den politischen Entscheidungsträgern ein Instrument zur Verfügung zu stellen, in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Die zweite Pilotregion, die wir in dem Projekt mit behandeln, ist Bruckfusch. Und Bruckfusch ist ein gutes Beispiel für eine sehr ländliche Region in Österreich. Und hier hat man natürlich eine ganz andere Mobilitätsthematik wie in der Stadt Salzburg. In der Region gibt es einen Hauptattraktionspunkt und wo sich einfach die Touristen geballt sammeln. Und das Ziel wäre hier, die Wertschöpfung in der gesamten Region zu stärken. Sprich, die Touristinnen von diesem Hauptaktionspunkt auch noch an andere Plätze in der Region zu locken und hier wirklich den sogenannten Überlaufeffekt zu nutzen, einen Spillover-Effekt, um nicht nur so konzentriert die Besucherzahlen an einer Stelle zu haben. Und ja, wie eben schon erwähnt, genau diese Wechselwirkung von Touristinnen auf das System kann man in agentenbasierten Modellen sehr gut abbilden. Vielleicht kann der Lukas da nur genauere Informationen dazu geben.
Genau, das wäre noch meine Frage gewesen, auf das basierend. Die Steffi hat jetzt ja diese zwei Use Cases von uns, also Stadt Salzburg und Bruckfusch erwähnt, sehr heterogen. Ja, zwei wirklich gegenüberstehende, einmal sehr urban, einmal sehr, sehr, sehr ländlich. Wie kann man denn jetzt agentenbasierte Modelle ganz konkret für diese nachhaltige Tourismusentwicklung einsetzen? Vielleicht kannst du uns da ein, zwei Beispiele zum Abschluss noch geben.
Ja, wenn man es jetzt ganz generell betrachtet, sind so Modelle eben eine sehr gute Möglichkeit, wenn es um das Treffen von Entscheidungen geht oder ja, gezielte Empfehlungen, weil im Endeffekt, wenn man bessere Verständnisse von Bewegungsströmen oder Besucherströmen hat und man versteht, von welchen Faktoren diese Ströme abhängig sind, wie zum Beispiel Wetter, Tage, Uhrzeiten, dann besteht eben die Möglichkeit, diese Ströme auch zu optimieren bzw. zu lenken. Und wenn man durch diese Optimierungen bzw. durch das Lenken von solchen Strömen das Leben der Menschen stressfreier gestalten kann, CO2 reduzieren kann, Staus reduzieren kann, dann trägt das ja zum positiven Gefühl im Alltag bei, egal ob man jetzt ein Besuch in der Region ist oder ob man eben täglich zur Arbeit fährt oder einfach die Region genießt.
Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort, dass Tourismus nicht notwendigerweise dem Klimaschutz oder auch der Regionalentwicklung oder auch der einheimischen Bevölkerung entgegenstehen muss, sondern dass es Möglichkeiten gibt, dieses zu vereinen und sozusagen auf der einen Seite die Region zu stärken, auf der anderen Seite natürlich aber trotzdem auch attraktiv zu bleiben für Serviceleistungen in diesen Regionen. Und ja, damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Liebe Stefanie, lieber Lukas, vielen lieben Dank nochmal für eure Expertise und euren Inputs und dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Und an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind noch lange nicht am Ende mit unserer Podcast-Reihe. Die nächste Folge ist schon am Anrollen. Unseren Podcast findet ihr zum Beispiel auf Spotify und allen gängigen Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst. Und folgt uns natürlich gerne auch direkt auf unserer Webseite unter project-dts.eu oder über Twitter @dts_project. Und somit wünschen wir euch noch viel Spaß beim Nachhören und beim Nachlesen und bis zum nächsten Mal.